Was mir beim Darm ja immer so ging, dass ich ihn toll fand. Und da war ich immer so Feuer und Flamme. Ich fand die Lunge ein wichtiges Organ. Die ist ja nur weich und passiv. Dann bin ich ja wirklich zu einer Paartherapeutin und habe gefragt, wie ich mich mit so einem mir doch fremden Organ irgendwie ein bisschen eine bessere Beziehung herstellen kann. Dann war es eigentlich plötzlich auch viel einfacher zu wissen, aus welcher Perspektive ich die Lunge auch schätzen kann. Ich bin von jedem Organ überrascht worden. Ein Erlebnis war für mich, dass meine Oma gestorben ist. Meine Oma war immer so der wichtigste Mensch für mich. Da konnte ich nicht so trauern, wie ich das aus Hollywood-Filmen gedacht hätte. Wie gehe ich jetzt mit meiner Trauer um? Da habe ich ganz viele Artikel gelesen. Was tut der Wundheilung gut? Immer wieder kamen so Formulierungen, das ist kaputt, das funktioniert nicht. Ich muss fit für die Kolleginnen sein, sonst müssen die das selber schmeißen. Ich kann jetzt nicht 4 Tage fehlen. Also das Gefühl hatte, das ist zu viel. Das Gehirn ist dann immer ein Computer, das Immunsystem ist dann immer wie so eine Armee. Wenn man das mal so aufblättert und dann nochmal auf den Körper guckt, entsteht da eigentlich ein schöneres, menschlicheres Bild. Das ist einfach eine andere Art, auf den Körper zu reagieren und ihn auch zu verstehen.
Hast du für dich eine Art Technik, wie du schneller in Kommunikation mit deinem Körper gehen kannst? Ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, schön, hier zu sein.
So schön, wie geht's dir?
Gut, ich bin ein bisschen müde, aber ich glaube, gleich wird es sich in Entspannung wandeln.
Okay, ich werde alles dafür tun, dass du hier dich richtig schön rein entspannen kannst. Ich habe gerade schon in unserem Vorgespräch so ein bisschen erzählt, dass ich deine Arbeit so fantastisch finde und das, glaube ich, Damit Charme eins der Bücher ist, die ich in meinem Leben am meisten verschenkt habe, glaube ich, neben Eckhart Tolle jetzt, ist dein Buch auf jeden Fall in meinen Top 3. Und ich kann mich auch noch so genau daran erinnern, als ich das gelesen habe und wie ich einfach dachte, was für ein Genie ist diese Frau, wie du dieses Thema mit Humor, ne, mit irgendwie mit dieser Neugierde und einfach. Also ich hatte mit meinem Partner vor ein paar Tagen darüber geredet, wo ich meinte, was ich an dem Buch einfach so toll fand, dass du es geschafft hast, eben ein Thema, was eigentlich so ein Tabuthema ist oder so ein schambehaftetes Thema, zu wandeln in was man liest und denkt so, hey, ist voll geil, so, ich will mich da jetzt voll krass mit beschäftigen. Und ich finde, das ist ja eine der größten Künste, das hinzubekommen. Deswegen einfach erstmal danke dafür, dass du dieses Buch damals geschrieben hast.
Ja, sehr gerne. Es hat mir auch Spaß gemacht insofern.
Magst du da nochmal so ein bisschen erzählen, wie das für dich damals war, dieses Buch zu schreiben und es dann zu veröffentlichen und dass es dann so viel bewegt hat? Also war dir das bewusst, als du das geschrieben hast, was die Auswirkungen sein werden?
Nee, ich habe auch nie drüber nachgedacht, ob das jetzt ein besonders erfolgreiches Buch wird oder so, sondern es war einfach erstmal überhaupt witzig, wie es gekommen ist, weil ich ja eigentlich nur so ein Science-Slam-Abendveranstaltung ein bisschen was erzählt habe und mich danach eben eine Agentin gefragt hat, ob ich ein Buch schreiben will. Und da habe ich noch so zu ihr gesagt, naja, 40 Seiten, aber mehr. Und dann hat sie gemeint, ich höre dich ja so drüber reden, fang mal an und guck. Und damit hatte sie ja auch wirklich recht. Und dann ging es mir eigentlich beim Schreiben nur so drum, dass ich es gut finde. Also, dass ich so das Gefühl habe, ja, so bin ich damit im Reinen und meine Schwester genauso. Wir hatten beide so dieses, wir müssen es beide gut finden. Und ich gebe sowieso alles, was ich schreibe, immer meiner Schwester. Und wenn die beim Lesen irgendwie kein Bild vor den Augen hat, dann muss ich nochmal ran. Also so ist es bei uns aufgeteilt, die Arbeit.
Deine Lektorin quasi.
Ja, also meine Schwester ist Synästhesistin, das heißt, die sieht Zahlen und Texte so als Form. Und wenn sie dann halt beim Lesen keine schlüssige Form sieht, dann stimmt da halt auch was nicht. Das ist also für mich ein super Prüfmechanismus, ja.
Wie kraftvoll, so als wärt ihr so zusammengefügt worden, so in der perfekten Ergänzung.
Ja, zwei Gehirnhälften, sage ich ja auch immer gerne, ja.
Wahnsinn, krass. Und wie war es dann für dich danach, du bist ja von deiner Persönlichkeit, wie ich dich wahrnehme, eher ein introvertierter Mensch und jemand, oder, der so ein bisschen so in seiner Welt ist und sich mit seinen Themen beschäftigt und dann passiert plötzlich all das, was irgendwie dann danach gekommen ist?
Ja, bis ich quasi das Thema habe, was mich begeistert, weil dann rede ich auch super gerne darüber. Also dann, es braucht nur diese Energie und die kommt nur von innen. Also das kann ich nicht selber an- oder ausstellen. Und bei den Themen, die mich halt so mitreißen, glaube ich, ist das dann da.
Wow, Wahnsinn, richtig toll. Sag mir mal ganz kurz, wann hattest du das veröffentlicht? Wann war das?
2014.
Also jetzt 11 Jahre ist
genau.
Das her.
Ja.
Wahnsinn. Wie sieht dein Leben heute aus? Wo steckst du gerade?
Ja, lustigerweise bin ich einfach wieder zurückgezogen in die gleiche Stadt wie damals. Also ich bin jetzt wieder in Frankfurt. Das ist schön, weil ich bin halt nah an der Familie. Meine Schwester wohnt in Karlsruhe, meine Mama in Mannheim, so. Da kann ich immer alle irgendwie innerhalb von einer Stunde sehen. Das ist, finde ich, gut. Ich bin jetzt gerade eben einfach fürs Buch eingespannt, bin unterwegs, will auch drüber reden, will so ein bisschen rausbringen, was ich da wichtig finde. Und danach gucke ich mal, wo es hingeht. Also
voll schön. Also an einem guten Punkt einfach gerade, wo du...
Ja, es ist auch so ein bisschen eine Ernte. Also irgendwie habe ich ja wirklich auch lange jetzt daran gearbeitet, dass es mir gefällt, das zweite Buch, und dass es so, wie es ist, ich es eine runde, stimmige Sache finde. Und
wie lange hast du daran geschrieben?
Es waren insgesamt 5 Jahre, aber ein Jahr habe ich komplett weggeworfen, also 4 Jahre. Und in der Mitte dachte ich auch, ich glaube, ich schaff's nicht. Ich glaube, ich höre lieber auf, bevor ich was mache, was ich nicht gut finde.
Wow.
Und dann gab es aber so einen Moment, wo ich so gemerkt habe, nee, okay, ich glaube, so könnte es. Und dann ging es wieder weiter. Und jetzt ist es irgendwie da und ist reell und das ist ein schönes Gefühl.
Nimm mich da bitte nochmal ganz kurz mit hin, weil ich glaube, das ist so wichtig, was du gerade erzählst, weil, glaube ich, viele Menschen, die gerade zuhören, eventuell auch an einem Buch arbeiten oder denken, ich habe das, ich habe dieses Thema, was ich teilen will. Du hast 5 Jahre an diesem Buch geschrieben.
Am Anfang noch parallel zu meiner Arbeit im Krankenhaus, fairerweise, aber da musste ich dann auch mir irgendwann eingestehen, das geht nicht, ich muss mich jetzt darauf konzentrieren, ja.
Und diesen Teil, wo du sagst, du hast ein Jahr komplett weggeschmissen. Nimm mich da nochmal ganz kurz mit. Was war der Moment, wo du wusstest, das, so will ich es nicht? Und das ist ja so eine Überwindung, oder was man gebaut hat, kreiert hat, so viel Zeit investiert hat, zu sagen, ich lösche das.
Ja, aber ich glaube, da habe ich auch immer so ein bisschen so ein Betonskelett von meiner Mama, also so ein, die so ist, so egal was du machst, gut. Oder nicht, halt lieber. So, und das war so dieser Moment, wo ich dachte, ich sehe das, ich weiß, was ich damit machen wollte beim Schreiben, aber wenn nicht dieses Gefühl, so ein bisschen dieses Funkeln, so ein bisschen dieses Glitzern, dann Also, das kann ich nicht richtig beschreiben, weil das ist so ein Gefühl im Bauch und dann lieber nicht einfach. Und dann habe ich gedacht, ich muss es auf eine andere Art versuchen und das zu lernen, also weil mir ja immer wichtig war, dass ich einmal klar über den Körper rede, aber gleichzeitig auch von ihm abgucke, was könnte man denn vielleicht mit ins Leben nehmen und manchmal eben auch Anstoß, was wäre denn davon auch für die Gesellschaft ein interessanter Denkanstoß oder Inspiration. Es war immer wie auf so 3 Keyboards und am Anfang kann man sich vielleicht auch vorstellen, wenn man auf 3 Keyboards spielt, klingt das vielleicht echt blöd. Und so war das am Anfang, es klang echt ein bisschen schief und das muss man sich auch selber eingestehen und ich glaube, da bin ich auch. Und aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, langsam kriege ich das hin mit den 3 Keyboards, ohne dass es blöd klingt. Aber das hat halt so lange gedauert und ich glaube, da so, ich habe wirklich eine heftige Frustrationstoleranz aufgebaut. Ja. Ich kann jetzt, glaube ich, 4 Monate an was arbeiten, was Quatsch ist. Dann brauche ich mal wieder ein bisschen. Aber 4 Monate, das schaffe ich. Darauf habe ich mich jetzt schon trainiert. Ja.
Krass, also hat das Buch dir auch voll viel geschenkt, was du selber dann über dich lernen konntest.
Ja, also ich finde, schenken ist wirklich ein großzügiges Wort. Das ist mein anstrengendes Kind. Ich habe ein glückliches, was einfach rausrennt und alles, was es macht, sieht lustig und süß aus. Und dann habe ich eins, dem musste ich irgendwie so viel Liebe geben. Und jetzt mag ich beide richtig gerne, was hier schön ist.
Mega schön. Mega. Ja, ich finde Bücher haben ja meiner Meinung nach wie so eine eigene Seele. Und dass die genauso viel, wie man ihnen gibt, geben sie einem eigentlich auch zurück in dem, was man lernt, während man es schreibt, über sich selbst, über, ne, wie man sein will. Also auf so vielen Ebenen auch wieder.
Naja, das würde ich auch sagen, ja.
Ja, das heißt, das, was das Buch dir gezeigt hat, ist eine innere Gelassenheit oder ein Vertrauen in, dass du den richtigen Weg findest.
Ja, auch nochmal dieses Gefühl, dass wenn ich das Gefühl habe, das muss es eigentlich geben. Weil so war das beim ersten Buch, als sie dann gesagt hat, mach doch mal. Dann habe ich so angefangen, habe ich gesagt, ja, eigentlich müsste es das geben, dass man jetzt auf den Darm anders guckt. Und hier bei dem Buch war es auch dieses, ja, eigentlich müsste es geben, dass wir so ein anderes Gefühl für unseren Körper haben, damit wir anders mit dem zusammenarbeiten. Und dass ich auf dieses Gefühl höre und dann nicht dieses, ja, aber so klingt's blöd, aber so wird es nichts, nee, so gefällt mir der Text nicht. Das ist ja dann im Alltag die ganze Zeit laut und da, aber quasi diesem anderen zu folgen, das muss es eigentlich geben. Wie so ein ganz braver Esel, jahrelang da vorwärts zu tapsen, so ein bisschen. Das glaube ich, war relativ wertvoll, ja.
Tatsächlich. Wahnsinn. Organisch. Hm. Wann wusstest du, dass das Buch so heißt?
Irgendwie schon ziemlich am Anfang. Mhm. Also habe ich es zumindest mal genannt, dann haben sie mal alle anderen Arbeitstitel genannt und ich dachte, naja, vielleicht auch einfach Titel.
Ja. Was war für dich der Moment, wo du wusstest, das ist das Buch, das ich schreiben will? Gab es für dich einen Auslöser in deinem Leben, wo du gemerkt hast, ich wünsche mir, dass wir anders auf den Körper blicken?
Einmal war das sicher die Arbeit im Krankenhaus. Also da sitze ich ja wirklich stundenlang an diesem Arzttisch und höre zu, wie die Menschen über ihren Körper reden. Und dann sammelt sich auf die Dauer irgendwas. Klar, Leute gehen unterschiedlich mit dem Körper um, haben unterschiedliche Perspektiven. Aber immer wieder kamen so Formulierungen, das ist kaputt, das funktioniert nicht. Da muss ich mich mal auf Spur bringen. Das läuft aus. Oder also viel Technik, viel Wirtschaft, da bin ich nicht. Ich muss fit für die Kolleginnen sein, sonst müssen die das selber schmeißen. Ich kann jetzt nicht 4 Tage fehlen, also ganz oft Sätze oder einfach auch, dass es Menschen peinlich ist, menschlich zu sein, dass es peinlich ist, keinen Notfallkontakt zu wissen, weil man sich so einsam fühlt, weil man vielleicht auch so einsam ist. Menschen, von denen man es nie denken würde, wenn ich sie auf der Straße sehe, die aber ganz nervös und ängstlich sind, damit viel kämpfen. Von außen sehen die aber super entspannt und cool aus, wenn man denen so die Tür öffnet. Also einfach so ein Gefühl von, es gibt wie so 2 Welten. Das eine ist einmal hier, wie wir alle so sind und im Fernsehen und in den Zeitungen und was weiß ich. Und dann diese Welt, wenn ich die Tür aufschließe von meinem Arztzimmer und die Leute wirklich ehrlich erzählen, wie es ihnen geht und was sie so denken von ihrem Körper, wie der zu sein hat und wie der nicht ist. Und das fand ich eigentlich, das fing am Anfang so leise an, sodass ich so gemerkt habe, ach Gott, interessant, ich höre hier viel ehrlicher, wie es den Leuten geht. Und dann wurde es aber irgendwann so laut in mir, also das Gefühl hatte, das ist zu viel. Also das, glaube ich, geht so durch alle durch, dass wir auch ganz unbewusst immer diese Technikvergleiche nehmen. Das Gehirn ist dann immer ein Computer, das Immunsystem ist dann immer wie so eine Armee. Also einfach auch viel so Begrifflichkeiten, wo ich denke, ich glaube, wenn man die feine, vielgliedrige Forschung anschaut, die da seit den 90ern auch jetzt wirklich auch mal mehr von Frauen geforscht wird teilweise oder einfach auch von Menschen, die ganz breit denken, da gibt es viel gründliche, gute, schöne Forschung, die dann immer nirgendwo richtig so Erwähnung findet. Und wenn man das mal so aufblättert und dann nochmal auf den Körper guckt, entsteht da eigentlich ein schöneres, menschlicheres Bild. Und wenn ich das so verbinden kann, wirklich auch gut gemachte Forschung und aber eigentlich auch einen verständnisvolleren Blick darauf, was wir sind, wer wir sind, das wurde dann immer lauter. Dann wusste ich irgendwie, das muss kommen. Und dann hatte ich auch in meinem eigenen Leben einfach Momente, wo ich gemerkt habe, ich selber mache das jetzt nicht besser. Ich spreche auch technisch über mich oder denke, die Stunde kann ich jetzt auch noch durchziehen. Und klar, im Beruf im Krankenhaus ist das auch manchmal nicht anders möglich. Aber so dieses Verbinden, ich glaube, da geht irgendwie was auf noch eine andere Art. Ja.
Würdest du sagen, wenn man das einmal so runterbricht, dass wir den Körper einfach als etwas sehen, den wir benutzen, für etwas?
Ja, so ein Nutztier.
So ein Nutztier.
Also so Menschenhaltung manchmal mehr als Menschsein. Und wir machen das selbst und es ist auch gar nicht so böse gemeint. Das ist wie so eine Gewohnheit, die sich einschleicht. Viel auch der Vokabeln über den Körper und der frühen Forschung war ganz inspiriert vom Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und die Forscher, die an beiden Sachen parallel geforscht haben oder sowas, ja. Und so schleicht sich manchmal was ein und dann so gibt's auch der Mensch als Industriepalast. Als die Maschinen kamen in der Industrialisierung, waren das auch faszinierende Gebilde für den Menschen und die so toll funktionieren. Und dann den Körper mit einer Maschine zu vergleichen, war irgendwie auch was Tolles und Ehrenvolles. Und aber das hat sich ja gewandelt, weil mittlerweile ist alles auf Kette produziert und soll einfach nur schnell und gut und laut und was weiß ich. Und dann ist das irgendwie in was anderes geworden. Wir benutzen das aber immer noch als Bild oder als Sprachmetapher oder so. Und ich glaube, dass das was mit uns macht. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, oft im Krankenhaus, wenn ich meinen Patientinnen dann mal was anders erklären kann, das ist gut und das ist wichtig und es ist nicht egal, wie ich das erkläre, bei Autoimmunerkrankungen zum Beispiel oder so.
Was hast du bei Autoimmunerkrankungen anders erklärt, als sie es vielleicht
sonst gehört haben? Ja, das war für mich tatsächlich auch so ein Moment, wo ich wirklich sehr gerührt war und das auch jetzt immer noch bin, wenn ich dran zurückdenke, weil es eine Frau war, die eine EHEC-Erkrankung ein paar Jahre vorher hatte. Und das ist ja wirklich eine ganz schlimme, blutige, auch gefährliche Durchfallerkrankung und die dann ein paar Jahre später bei uns im Haus eine chronisch entzündliche Darmerkrankung diagnostiziert bekommen hat. Und das ist auch gar nicht so selten, das kann auch manchmal zusammenhängen. Und die dann so gesagt hat, so ein Pech, warum immer ich jetzt schon wieder sowas? Und das ist ja auch eine Krankheit, die viele Jahre bleibt, je nachdem, wie gut man das so in den Griff hat oder nicht. Und ich hatte da dann schon so ein bisschen über das Immunsystem gelesen und oft wird es dann den Menschen immer so erklärt per Autoimmunität, ja, ihr Immunsystem greift ihren eigenen Körper an. So ist dann das Bild, ja. Und wenn man dann Medikamente schluckt, denkt man auch, ja, jetzt hier unterdrücke ich das mal schön, damit das und so weiter. Also es hat immer so diese Kampfmetapher noch drin. Und ich bin dann zu ihr rein nochmal am Nachmittag, weil ich gemerkt habe, das hat sie natürlich auch total mitgenommen. Und dann habe ich so gesagt, na ja, also es ist halt auch so, die Immunzellen im Darm, die haben was wirklich Heftiges erlebt. Das war eine furchtbare Infektion damals. Es ging ja bis aufs Gewebe und bis an die Blutgefäße und die konnten das erst ganz spät in den Griff kriegen, die Immunzellen. Und nach so einem Erlebnis, und das stimmt auch, ist das Immunsystem einfach manchmal übervorsichtig, weil es quasi sagt, oh Gott, das ist mir passiert, das ging wirklich bis ganz ins Gefährliche, Brenzlige, sowas darf nie wieder vorkommen, alles, was jetzt nur irgendwie suspekt ist, greife ich an. Und dann werden eben auch mal ganz gute Darmbakterien angegriffen oder welche, die gar nicht so schlimm sind, ehrlich gesagt. Und ich habe gesagt, also es ist auch ein Immunsystem, was einfach wirklich jetzt absolut beschützen will und dabei zu weit geht, was wie so übervorsichtig ist. Und das war, also ich werde heute noch so ein bisschen rührig, weil sie dann auch Tränen in die Augen bekommen hat, dann gefragt, ob sie mich mal umarmen kann, dann haben wir uns auch umarmt. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, nee, das ist auf jeden Fall nicht egal, wie man sowas erklärt. Die Erklärung kann ich so, das wissenschaftliches Backup, das kann ich wirklich auch mit gutem Gewissen so sagen. Und das macht was. Und wenn jetzt jemand so eine Krankheit noch 10, 20 Jahre hat, ist beim Schlucken von einem Medikament jetzt ein Unterschied, ob der denkt, ich kämpfe jetzt zurück, weil das kämpft gegen mich, oder ob der denkt, ich gebe dir jetzt das hier oder mach zum Beispiel eine bestimmte Form von Diät oder jetzt sagt man auch Entspannungsübungen, Yoga. Es gibt ja viel im Autoimmunbereich. Und das mache ich nicht, um dagegen zu kämpfen, sondern um zu sagen, es geht mir gut. Ich weiß, du willst mich beschützen. Das ist ein bisschen zu viel. Darf sich auch wieder beruhigen. Das ist einfach eine andere Art, auf den Körper zu reagieren und ihn auch zu verstehen und dadurch anders auf ihn zu reagieren. Sowas zum Beispiel.
Superschön. Mhm. Danke fürs Teilen. Würdest du sagen, aus medizinischer Sicht und aus all dem, was du bis jetzt geforscht hast, erlebt hast, dass das, wie wir über uns selber denken, wie wir, wie du gerade beschrieben hast, dann auf unser Immunsystem blicken oder in dem Moment auf unseren Darm, dass wie wir darauf blicken, wie wir darüber denken, einen Einfluss darauf hat, wie schnell wir wieder heilen?
Schnell wäre jetzt quasi die Geschwindigkeit. Das im besten Fall hat es auch das, aber vielleicht so manchmal wie nachhaltig. Weil das ja auch dann plötzlich eine andere Art ist, mit der ich an was rangehe. Beim Schlaf zum Beispiel erlebe ich das auch so, dass wenn ich den Schlaf besser verstehe, gehe ich auch anders damit um, wenn ich nachts aufwache und plötzlich wach bin. Also das war für mich auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, es ist eine Machtübergabe, Schlaf. Das bewusste Teil vom Gehirn sagt, ich habe jetzt hier alles geschmissen tagsüber, ich gebe jetzt mal den Staffelstab ab. Hier, die älteren Hirnbereiche müssen kurz übernehmen, die das eh im Autopilot ja können, oder? Ich mache jetzt mal... Und wenn ich dann nachts aufwache und das aus Versehen anspringt wieder, weil da ein bisschen zu viel hochgeleitet wird, dann ist oft so der Reflex zu sagen, ach so, ja, okay, ich mache den Job, wie auf der Arbeit auch, ne, dass man sagt, ach so, ich krieg eine E-Mail, dann beantworte ich die jetzt schnell. Und da so zu wissen, nee, bis um 8 Uhr ist Staffelstab, nee, so. Also manchmal ist es so eine andere Selbstverständlichkeit. Also vielleicht, weil oft wird man ja dann sagen, okay, was jetzt? Also Schlafmittel nehmen oder all diese Tipps befolgen und ja, das, die Tipps sind auch gut und sowas. Schlafmittel jetzt kann man im besten Fall auch noch vermeiden, ja. Aber quasi, wie ich dann rangehe an die Sache, das kann manchmal einfach sinnhafter sein, wenn ich die ganzen Tipps, die von überall kommen, so einsortieren kann in ein verständnisvolles System.
Ja, macht total Sinn.
Und auch, weil die Tipps, das sind so viele. Es gibt so viele Gesundheitstipps. Und wenn ich dann denke, okay, was wir jetzt machen bei der Autoimmunität oder beim Schlaf, dieses Essen, Handy nicht benutzen, ruhig. Aber im Grunde kann man es alles einsortieren in so den Körper behandeln oder so den Körper behandeln, weil. Und dann kann ich mir erstens besser merken, zweitens gucken, was macht davon für mich Sinn. Also ja, vielleicht so ein bisschen stimmiger, nachhaltiger heilen. Ja,
ja, einfach alles, glaube ich, wieder in so aus einem... Es kommt ja immer darauf an, aus welcher Energie kommen wir, ne? Also was ist die Intention unseres Handelns? Ist es, dass wir jetzt schnell wollen, dass alles wieder, dass wir wieder funktionieren können, ne? Oder kommen wir wirklich aus diesem Ort von, ich will mich verstehen, ich will verstehen, warum mein Körper gerade tut, was er tut, und immer aus der Intention zu kommen oder aus dem Bild, aus dem inneren Bild, das, was der Körper tut, tut er nicht, weil er gegen mich ist, sondern das, was der Körper tut, tut er, weil er entweder A, es gerade nicht besser kann, so wie ne, der Darm in dem Moment, der einfach sagt, Gott, ich bin hier so im Stress gerade, weil ich will auf gar keinen Fall, dass uns das nochmal passiert. Und dass wir aber eigentlich davon ausgehen können, alles, was der Körper tut, tut er erstmal für uns. Und dann kann man wahrscheinlich auch anders drauf reagieren.
Und manchmal macht er auch Fehler. Also es gibt auch, ich habe das leider auch viel erlebt, Krebserkrankungen, wo man einfach sagen kann, das war einfach ein Fehler. Der hat einfach einen furchtbaren Fehler gemacht. Da ist was falsch gegangen, 2 Mutationen treffen auf eine dritte. Das hat dann die Immunzelle übersehen. Die konnte es schon gar nicht mehr finden, weil sich da schon... Also manchmal passieren auch einfach Fehler, weil Fehler leider auch menschlich sind. und der Körper ist menschlich. Und manchmal haben wir auch einfach eine Fehlkommunikation. Da senden wir irgendwelche Signale an den Körper, sei es, ob wir noch abends die Riesensause haben, groß essen und noch einen Kaffee getrunken haben und dann sagen wir, Mensch, jetzt muss ich aber die Schlaftablette nehmen oder so. Ja, also manchmal ist es auch so ein aneinander vorbei kommunizieren. Also es ist nicht alles nur der beste Wille die ganze Zeit, sondern es sind auch Fehler, es ist mal ein Missgeschick, mal aneinander vorbeigeredet. Aber ich glaube, bei alledem hilft halt eben Verständnis jeweils auch immer ein bisschen. Mhm. Ja.
Inwieweit hat das Buch auch, oder inwieweit hattest du persönliche Erfahrungen, die dir geholfen haben, deinen Körper besser zu verstehen und darauf basierend dann auch das Buch zu schreiben? Also gab es was für dich, wo du gesagt hast, so, wow, interessant, ich kann jetzt meinen Körper gerade viel besser verstehen, was vielleicht bei mir passiert, weil XY im Außen passiert ist und mein Körper versucht mir jetzt gerade eigentlich hier nur zu helfen, was zu verarbeiten oder einzuordnen.
Na, also ein Erlebnis war für mich halt schon, das war so ein frühes Anfangserlebnis, bevor ich auch angefangen habe zu schreiben, dass meine Oma gestorben ist. Meine Oma war immer so der wichtigste Mensch für mich. Also war so eine der wichtigsten Menschen auf jeden Fall. Und da konnte ich nicht so trauern, wie ich das aus Hollywood-Filmen gedacht hätte. Ich dachte, da sitze ich dann so im schwarzen Kleidchen und weine in die Suppe rein. Aber so sah das bei mir nicht aus. Und da habe ich mich auch, also waren irgendwie erstmal alle Gefühle weg. Also sogar so ein bisschen Angst im Dunkeln, es war einfach auch weg. Ich bin nach Hause gekommen, habe gar nicht das Licht im Treppenhaus angemacht, bin einfach hochgelaufen, habe die Tür aufgemacht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, also das ist jetzt schon schräg. Ich meine, ich beobachte mich ja, was ist.
Würdest du sagen, wie so emotional taub?
Ja, oder? Ich war auf jeden Fall wie taub. Und das
so dissoziiert.
Ja, ich habe dann auch mal nachgelesen, psychologische Sachen. Also als Medizinerin gucke ich dann, okay, was ist das? Okay, jetzt Stressreaktion, Trauer und so weiter, alles klar. Aber diese pure Information kam nicht rein. Also sie kam nicht an mich ran, es hat auch nichts besser gemacht. Ich wusste dann, okay, wahrscheinlich das. Aber Und dann war es wirklich erst ein paar Wochen später, da saß ich am Tisch und habe eigentlich nur fürs Krankenhaus was über Wunden gelesen. Und plötzlich war es so, hat es wie so geswitcht beim Lesen und ich habe so gemerkt, okay, also irgendwie ist das, ich glaube, das ist, was gerade bei mir passiert. Also dieses, das erstmal so, da geht was, da reißt was raus, da fehlt Gewebe. Dann wie so eine erste Schockreaktion, dann diese Kruste, die eben taub ist. Wenn man über so eine Kruste drüber schreibt, die ist ja einfach taub. Dann starrt man die oft so manchmal an, hat einfach eine Woche lang das Gefühl, da verändert sich ja gar nichts. Da ist einfach nur diese Kruste, nichts passiert. Aber unter der Kruste, und das stand dann eben im Buch, und da wusste ich dann, ah ja, genau, unter der Kruste passiert ganz viel. Also da werden erstmal die ganzen kaputten Zellen wieder zusammengesammelt oder hier noch was repariert, dann wird auch geguckt, dass keine fremden Eindringlinge, irgendwelche Bakterien, nichts, was jetzt stört bei diesem Prozess, da reinkommt. So hatte ich mich auch gefühlt, ich war einfach wie so, nichts, was jetzt stört. Und dann fangen aber auch die Immunzellen langsam an und die Zellen vor Ort zu locken. Also die locken wieder an, was es braucht, um zu heilen. Und dieses langsam mal wieder zu überlegen, was will ich denn eigentlich essen? Oder dann, wenn die Wundkruste eben abfällt, diese erste rosane, sensible Schicht, wenn man merkt, es ist jetzt irgendwie wieder Alltag, es fängt jetzt auch langsam an, okay zu sein, aber es ist eigentlich schon, bin ich noch wie so eine rosa Schicht irgendwie komplett. Und in dem Moment musste ich halt total heulen, weil ich gemerkt habe, das ist irgendwie, wie ich trauere. Und da finde ich mich viel mehr. Und vielleicht geht das manchmal so, dass ich wieder so ins Menschsein komme, indem ich einfach auf den Körper schaue. Und eine Wunde hat ja jeder auch gehabt und ich eben auch. Und dann kann ich mich daran so ein bisschen orientieren, wie das abläuft und dass es eben nicht immer so sein muss, wie die Gesellschaft so sagt, so und so hast du dann zu sein oder dich dann zu fühlen, sondern manchmal helfen mir so Prozesse im Körper als Parallele, wie so als Geländer. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, also da lerne ich irgendwie von meinem Körper und nicht über ihn. Und auch in der Frage, wie gehe ich jetzt mit meiner Trauer um? Habe ich mich dann daran orientiert, da habe ich ganz viel Artikel gelesen, wissenschaftliche Artikel zu, wie unterstützt man die Wundheilung, was tut der Wundheilung gut? Und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich, das übersetze ich mir so ein bisschen.
Was zum Beispiel?
Also einmal haben wir den okklusiven Wundverband, dass man wirklich Wunden eigentlich mit so einem wasserfesten Duschpflaster überklebt zum Beispiel, ja, wenn die schön sauber sind natürlich nur. Und das war so ein bisschen dieses wirklich Abschirmen, kein Druck, kein Gezerre, kein Stress von außen, sonst reißt die Wunde ja wieder auf. Und dann die Feuchtigkeit im Inneren der Wunde. Und Feuchtigkeit habe ich einfach assoziiert auch so mit Lebendigkeit, dass ich so dachte, okay, also dieses, wie schmeckt gerade mein Essen? Habe ich Durst? Trinke ich gerne was? Was rieche ich denn gerne? Einfach wieder so ein bisschen dieses Lebendige in einem ganz geschützten Rahmen so zu kultivieren, bis es sich wieder einigermaßen so diese erste feine Schicht Zellen bildet zumindest. Und das war so ein bisschen meine Herangehensweise, weil sonst, und das ist ja auch eine schöne Parallele zu Schmerz und Verletzung, bilden sich eben andere Narben, also zum Beispiel die Hypertrophe-Narbe, die so überschießendes Gewebe produziert als Reaktion auf eine Verletzung. So ein Wulst haben dann manche Leute. Ja. Das ist ja, dachte ich dann, wie jemand, der zum Beispiel betrogen worden ist und jetzt dauernd im Handy immer prüft und den immer verfolgt oder mit dem eingebrochen wurde, der jetzt 6 Schlösser hat. Das ist quasi so eine Hypertrophe-Narbe. Mhm. Und dann gibt's die Hypotrophe-Narbe, also dass sich danach das Gewebe, was ich ja eigentlich immer wieder aufbauen will, dauernd selbst zerfleischt. Also immer überlegt, was habe ich da nur Blödes gemacht, dass das damals passiert ist zum Beispiel. Da war ja eigentlich ich dran schuld oder ich bin es halt nicht wert, dass man mich anders, dieses Zerfleischende, da fällt dann die Narbe so ein bisschen unter das Gewebsniveau. Das kennt man zum Beispiel bei so, manche Leute haben noch so Impfungsnarben, die so aussehen. So
ich habe eine hier.
Ah ja, sowas zum
Beispiel. Ich glaube, das war damals, als ich klein war, so eine runde Narbe, die ich hier habe.
Das gibt's nämlich manchmal bei Akne gibt's das, im Gesicht hat man so einsinkende Narben. Also es gibt auch so Narben, wo wenn man sich zu sehr zerfleischt für das, was passiert ist. Ich habe dann zum Beispiel lang auch nochmal über die Art, wie meine Oma gestorben ist, war das in Ordnung oder nicht in Ordnung, was hätte ich vorher noch machen können. Dann habe ich gedacht, naja, das ist jetzt ein bisschen wie eine hypotrophe Narbe. Ich gebe mir jetzt wieder mein Duschpflaster, bisschen die Ruhe und konzentriere mich aufs feuchte Innere, was ich ja habe als Mensch. Und das war so ein bisschen manchmal so, wie so ein Geländer oder wie so ein Orientierungsmarker zum Beispiel.
So ein schönes Bild. Also so, ich glaube, also mit mir geht das so krass in Resonanz. Und was du sagst, dieses, was so schön daran ist, ist wirklich, wie sehr wir von unserem Körper lernen können und dass er uns eigentlich in so einer unfassbaren Intelligenz zeigt, wie etwas wieder in die Vollständigkeit kommen kann oder ne, in die Heilung. Heilung ist ja einfach, es ist wieder heil, es ist wieder rund, es funktioniert wieder.
Und auch, es ist wert, dass es geheilt wird. Also das finde ich ja auch eine Botschaft bei so einer Narbe, dass man sagt, es wurde jetzt alles gemacht und wieder ganz emsig zurück zusammengeflickt, weil er sagt, fürs Leben. Und das war auch nach so einer Trauerphase, dass ich dachte, ja, da ist jetzt eine Narbe, das wird nie wieder so sein, wie es mal war, aber fürs Leben geht's auch weiter, so ungefähr, weil es das wert ist. So.
Wow.
Ja. Aber also das sind Denkanstöße. Ich finde es auch immer wichtig, so dazu zu sagen, ich schreibe nie, wir müssen jetzt Trauer verarbeiten, wie eine Wunde heilt. Es ist nur so, dass ich denke, manchmal ist es schön, wenn man es so als Geländer, als Inspiration, als Denkanstoß haben kann, weil ab und zu genügen mir die Vorschläge, die wir von Wirtschaft, Politik, Technik, gesellschaftlichen Vorstellungen haben, die genügen mir hier und da nicht. Da stoße ich manchmal an so eine Wand, wo ich denke, irgendwie funktioniert es für mich nicht. Und dann ging es mir einfach oft so, vom Körper finde ich, dann gibt's nochmal so einen hilfreichen Input. Dann kommt doch der mal her. Dann probiere ich den mal auf. Ein Experiment.
Ja, wie diese, ja, einfach wie eigentlich so die krasseste Bibliothek mit allem Wissen, die wir an uns tragen.
Oder Eiscremeladen, habe ich auch gesagt. Eiscremeladen von Antworten. Man kann nehmen, man muss nicht.
Ja. Perfekt. Wenn wir einmal kurz bei diesem Bild der Wunde bleiben, für alle, die vielleicht gerade trauern oder für alle, die in einer ähnlichen Situation sind, was würdest du sagen?
Und ich auch noch schön, da fällt mir nur eine Sache ein, was ich so nett fand. Bei der Wunde werden Stammzellen aktiv. Die kommen teilweise von viel tieferen anderen Schichten. Das sind die Zellen, die auch die Hautzellen dann herstellen, quasi so die Ur- oder elterlichen Zellen. Und die wandern plötzlich an eine Stelle, wo sie sonst eigentlich gar nie sind, da oben in der Haut, um da mitzuhelfen. Da musste ich auch so denken an dieses, man ist so traurig, man fährt mal wieder zur Mama oder zur Oma oder zu irgendjemand, darf da aufs Sofa fallen, die bekümmern einen mal wieder, obwohl man das ja jetzt gar nicht mehr macht. Man kriegt ja nicht mehr gekocht von denen oder so. Also das fand ich auch so Bild, was ich an der Wunde so irgendwie schön ähnlich fand, wie an so tiefen
so
Verletzungen. Ja.
Dass man wieder so zurückgeht zu den Ältesten.
Da kommt wieder die Urzelle, die eigentlich ja sonst da unten den Nachschub macht und sagt so, komm, ich komm mal kurz. Und ich merke schon, hier oben brauchst du mich doch noch mal kurz. Ja, dafür bin ich noch mal kurz hier oben. Dann gehen die auch wieder.
Superschön. Ich hatte letztens auch so einen Moment und mir ging's richtig beschissen und dann das erste, was ich gemacht habe, ist meine Mama angerufen. Meine Mama.
Oder welche andere Urzelle man sich so vorstellen kann.
Ja, spannend. vielen, vielen Dank fürs Teilen. Um einmal nochmal bei diesem Narbenbild zu bleiben, du musst mir gleich nochmal kurz den medizinischen Begriff sagen, hypotrophisch? Nee,
das sind die, die sich so diese
die runtergehen und die anderen
Hypertroph, die man so ein Wulst.
Genau. Okay. Angenommen, wir sind in dem einen oder in dem anderen und merken das gerade, ne? Ich zerfleische mich jetzt gerade und mache mir selber Vorwürfe oder ich gehe jetzt so in die Ultrakontrolle im Außen. Von dem, was du gelernt hast, geht es darum, in diese Wahrnehmung zu kommen, okay, ich mache das jetzt gerade und gehe aber wieder in die Balance, in die Mitte und guck, wie kann mein Pflaster gerade aussehen? Also ist es immer wieder dieses Wahrnehmen, ach ja, die Wunde, okay, ich gehe gerade nach oben oder nach unten, aber eigentlich darf ich mich irgendwie in der Mitte einfinden?
Ja, also bei Bei den Narben ist es ja auch so, also erstmal, man sieht ja am eigenen Körper dann bei Narben zum Beispiel schon, oh, das geht jetzt aber in die falsche Richtung, hoch oder runter. Manchmal ist es für uns ja nicht so einfach, das im eigenen Leben so zu merken. Deswegen so mein Bild als Geländer, da kann man nochmal so, was wäre das jetzt für eine Narbe vielleicht? Einfach als Frage. Und das andere ist, was man tatsächlich dann unternimmt bei diesen Arten von Narben, medizinisch einfach auf einem Hautlevel, fand ich dann auch teilweise so ein bisschen parallel und also irgendwie vergleichbar. Weil bei dem einen kann man einfach so beruhigende Verbände, die auch so ein bisschen runterdrücken, kühlen. Dann gibt's manchmal sogar auch, dass man einfach was ein bisschen spritzen muss, was das Immunsystem vor Ort beruhigt. Also tatsächlich von außen bei diesen ganz starken Wulsten, das sind dann Keloide, da muss man professionelle Hilfe holen. Das geht, das heilt nicht anders. Und so ist es ja auch manchmal bei sehr überzogenen Trauerreaktionen oder sehr heftigen, nennen wir es mal lieber, Trauerreaktionen. Da braucht man einfach professionelle Hilfe. Und bei diesen Keloidnarben, da muss man, da muss irgendwas verabreicht oder eine bestimmte Art von, sonst wuchern die weiter quasi oder sonst werden die einfach wirklich zu aggressiv. Und dann bei dem Hypotrophen hat man zwei Optionen. Man kann es ein bisschen auffüllen, man kann was reingeben, was die Narbe wieder füllt, oder man akzeptiert, dass es jetzt abgesagt ist, dass da jetzt was fehlt danach. Ja.
Krass. Mega schön. Das sind so schön. Oh Gott, es ist wirklich, ich feiere dich einfach so krass. Ich meine, ich finde es einfach so toll, die Bilder, die du kreierst, weil ich bin so ein visueller Mensch und ne, man kann das Gleiche, was du gesagt hast, könnte man jetzt ja auch ohne das Bild sagen und man würde denken, ja, ne, macht irgendwie Sinn. Aber du gibst einem das Bild oder du gibst mir gerade dieses Bild und ich bin so, ja, es macht so viel Sinn. Und sich dann selber auch wirklich immer zu fragen, okay, ne, wie würde mein Pflaster gerade aussehen? Was würde mich gerade so ein bisschen abschirmen? Ne?
Reiß ich da eigentlich gerade drum? Kratze ich es auf die ganze Zeit? Oder wie gut bin ich imstande, das in Ruhe zu lassen? Habe ich nachgeguckt, wie sieht heute aus? Kann ich wieder mein Pflaster drüber machen? Soll man ja auch tun zum Beispiel. Das Schöne ist halt auch am Körper, erstens, er ist sehr konkret und zweitens halt all diese Systeme und auch sehr komplexe Systeme, wie er Dinge löst und Probleme angeht. Und gerade in so einer Welt, wo einfach wahnsinnig viel gerade total komplex wird, finde ich es manchmal auch einfach beruhigend, weil ich dann immer weiß, der Körper ist auch wahnsinnig komplex, aber also er ist hier und es funktioniert. Und manchmal hat er einfach so bestimmte Prinzipien und wenn er sich daran hält, dann klappt das auch im ganz Komplexen. Und die dann manchmal rauszunehmen und mir wieder so vor Augen zu führen, das gibt mir dann auch irgendwie so eine Art Beruhigung oder eben auch mal was Hilfreiches, ja.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es für dich, als du angefangen hast, dich mit der Lunge zu beschäftigen, so ein bisschen dieses, also ich weiß jetzt nicht, ob ich die richtigen Wörter für dich benutze, korrigiere mich gerne, dass du so das Gefühl hattest, du kannst dich mit der Lunge nicht so richtig verbinden. Mm, ja. Und wie bist du damit dann umgegangen und was hat dir das vielleicht auch gegeben für dein Leben?
Die Lunge war ja schon, ist so das erste Organ hier und da hatte ich einfach auch noch das Problem, dass es mir beim Darm ja immer so ging, dass ich den toll fand, direkt. Also alles, was ich gelesen habe, fand ich so super und klasse und da war ich immer so Feuer und Flamme. Und ich fand die Lunge ein wichtiges Organ, weil sie das wichtigste Bedürfnis im Körper vermittelt. Also wollte ich klar über sie schreiben. Das hängt ja an mit, was sind unsere wichtigsten körperlichen Bedürfnisse, welches Organ nehme ich dafür? Klar muss ja die Lunge. Atem steht an erster Stelle und dann habe ich aber schnell gemerkt, aber wie soll ich das machen? Die ist so weich. Sobald man da auch nur in den Brustkorb reinpiekst, schrumpelt die komplett zusammen. Alle Bewegungen macht sie eigentlich nur mit, weil die Muskeln machen die Bewegung. Die geht nur hinterher quasi so. Dann habe ich so gemerkt, also was soll ich denn da jetzt groß beschreiben? Die ist ja nur weich und passiv, habe ich so ein bisschen gedacht. So bösartig könnte man eben sagen, so Treadwife-artig. Was ist das denn hier? Und dann bin ich ja wirklich zu einer Paartherapeutin und habe gefragt, wie ich mich mit so einem mir doch fremden Organ irgendwie ein bisschen eine bessere Beziehung herstellen kann. Und sie hat ja dann eben gefragt, an welchen Menschen mich vielleicht das Organ erinnert, mit dem ich mich schon verbunden fühle. Und das, da hätte ich ja auch irgendwie keine Antwort wissen können, aber das war überhaupt nicht so. Ich wusste innerhalb von Sekunden, ja, Uroma, das muss echt, ist wie meine Uroma. Weil ich da auch in Erzählungen immer wusste, so eine ganz weiche, gütige Frau, die hat immer, ach gut, doch gut, gesagt, so auf Pfälzisch und sowas. Und dann war es eigentlich plötzlich auch viel einfacher zu wissen, aus welcher Perspektive ich die Lunge auch schätzen kann. Nämlich aus einer, aus der ich schon weiß, dass ich meine Uroma auch schätzen kann. Weil die war zwar weich und passiv, aber die war trotzdem auch neugierig, die wollte Dinge. Und die hat sie auch auf ihre so ganz eigene Art bekommen. Und dann habe ich überlegt, naja, auf welche ganz eigene Art bekommt denn die Lunge diese wichtigsten Dinge? Weil immerhin, also sie wird ja fürs allerwichtigste Bedürfnis eingesetzt und ist dann nicht imposant und hart und greift sich alles selbst, wie wir das ja heute oft denken in unserer Businesswelt, wo man alles nur bekommt. So. Aber es war eben so, dass ich gemerkt habe, naja, die stellt zum Beispiel ihre Fasern genau in so einem perfekten Winkel, dass wenn die Luft dann reingezogen wird, die wie so ein Segel auf genau im richtigen Winkel auf diese Fasern trifft und dadurch die Lunge weitet, ohne dass die da selbst Energie reinstecken muss. Und auch alle Atemwege beim Einatmen, dadurch, dass die Fasern genauso angeordnet sind, dass es Luft so drauf trifft, wird quasi die Luftröhre ein paar Millimeter weiter, die Bronchien und dann bis in die allerkleinsten Stromgebiete ganz außen weitet sich alles wie so ein perfektes Mobil. Es gibt so einen, ich glaube, so einen dänischen oder auf jeden Fall so einen nördlichen Künstler, der baut so Konstrukte, die sich am Strand bewegen, nur durch die Meeresluft. Die haben dann so ganz viele Beine und laufen so meterweit, sieht total irre aus. Und im Grunde so funktioniert die Lunge. Die ist so miteinander verkettet, vom obersten, von der Luftröhre hier oben bis ins letzte Stück sind die Fasern so miteinander verwoben, dass die sich aufzieht beim Atmen. So einfach ganz weich wird. Und dadurch fällt uns das Atmen so viel leichter und ist so viel einfacher, weil wir diese ganzen Segel haben, die diese Energie mitnehmen, dass wir überhaupt nur 20.000 Mal am Tag atmen können. Sonst wäre das nämlich viel zu anstrengend. Uns würde die Energie ausgehen. Es gibt auch Lungenerkrankungen, da ist es dann leider irgendwann so. Und das wäre gar nicht machbar. Aber durch ihre kluge Art, einfach auf alles, was kommt, genau perfekt einzugehen, eben eingehen. Passiv sein ist nicht einfach nichts machen. Manchmal ist es klug auf Dinge eingehen und damit dann das bekommen, was man will. Und dieses Weiche ist eigentlich das, wodurch die Kraft reicht. Und das war auch so ein Spruch, den hat früher mal manchmal meine Oma gesagt, die hat immer gesagt, Deutsche, Mausi, Deutsche, so sei einfach ein bisschen weicher. Und ich dachte immer, die sagt so, entspann dich mal. Ne? Bis ich dann aber auch so beim Schreiben zur Lunge gemerkt habe, nee, das heißt, ohne Weichheit reicht die Kraft überhaupt nicht. Nur mit Weichheit reicht die Kraft. Das wollte sie mir eigentlich sagen. Und das war so ein Moment, das habe ich dann eigentlich wieder erst durch die Lunge verstanden. Also da hat quasi über die Uroma zur Oma zur Lunge und wieder zurück.
Oh, wow.
Und da dachte ich, daran liegt diese Stärke. Und ich nehme mir das jetzt tatsächlich oft zu Herzen. Wenn ich manchmal jetzt so stressige, lange Tage habe, wo viel ist, dann denke ich so, nee, nicht dieses noch fester werden, noch mehr durchziehen sorgt dafür, dass ich das hier schaffe, sondern indem ich dazwischen und immer, wenn ich kann, einfach kurz wieder die Weichheit herstelle. Ah, und dann reicht die Kraft und dann geht's.
Wow, so ein schönes Bild, so ein schönes Bild. Und ich finde auch, also woran mich das so ein bisschen erinnert, um sozusagen einmal so diesen spirituellen Gedanken da vielleicht mit reinzubringen, ist ja das Weibliche, also ne, dieses Yin-Prinzip basiert ja genau darauf, auf diesem Empfangen und in diesem Empfangen die ganze Kraft zu entfalten. Also ne, genau das, also die Lunge ist wahrscheinlich die Repräsentantin.
Ja, perfekt von, für meine Uroma.
Ja, für das Yin-Prinzip und ne, und wirklich für dieses Weibliche, ne, das Männliche, das Yang. Also wir haben ja eh alles in uns, aber wir haben ja auch Yang-Organe, ne, die eher sind so, okay, let's go, let's do this so.
Okay.
Lass uns Gas geben. Aber ich finde, für mich ist es gerade so krass, das nochmal zu verstehen. Und in der von der spirituellen Seite steht ja jedes Organ auch für einen Lebensbereich und die Lunge steht ja meistens auch für unsere Beziehung.
Okay.
Und weil sie diese beiden Seiten hat, die sie ja miteinander verbindet.
Ah, die zwei Hälften.
Die zwei Hälften.
Süß, ja.
Und und oft, wenn wir ja Lungenthemen haben, steht das oft auch dafür, dass wir eben nicht die Liebe voll einatmen können. Also dass wir nicht voll, ne, die wieder so richtig ins Empfangen gehen können von der Liebe, von Beziehung. Was ich so spannend finde, was ja dann wieder noch mehr Sinn macht.
Wie so das Empfangen vom Sauerstoff,
genau.
Von der Luft.
Ja.
Ja, da fand ich auch so ein schönes Bild. Meine Uroma hat damals auch so ein bisschen wie so Tagebuch geschrieben und hatte sie so einen Abschnitt, in dem sie so geschrieben hat, wenn sie hatte so Phasen, da war sie einfach wie so müde und traurig und dann Phasen, da war sie wieder fit und sie selbst. Und da hat sie in einer dieser Phasen so geschrieben, es kommt mir so vor, als ob ich unter Wasser bin. Also so schwer fühle ich mich und so am Boden liege, aber ich merke ja jetzt, ich atme Luft und die ist ganz leicht.
Oh.
Und das war dieses, ich atme gar kein Wasser, es ist gar nicht so schwer, sondern die Luft, die ich einatme, ist ganz leicht. Ich bin eigentlich nicht unter Wasser und wenn ich atme, erinnere ich mich wieder dran. Oh. Und das war auch so ein schönes Bild, Das war so dieses Jahr, hat auch diesen Spruch dann immer ihren Töchtern mitgegeben. Das, wie die Lunge war sie eigentlich auch so ein Fundament, so eine Basis für ganz viel, was danach in unserer Familie noch gekommen ist. Und hat sie immer so gesagt, wem es schwer ist, nee, wer Durst hat, trinkt, wem es schwer ist, atmet. Also sie war die perfekte Person für die Lunge, glaube ich, können wir uns darauf einigen.
Absolut. So schön, das ist also so schön. Haben die anderen Organe, also würdest du sagen, dass die Organe generell für auch einen Repräsentanten wie so einen Archetypen im Familiensystem stehen? Also ist jedes Organ sozusagen, ist die Lunge immer die Urgroßmutter?
Das oder? Würde ich nicht sagen, weil ich glaube, ich kenne auch ein paar echt herbe Urgroßmütter.
Ja, auf jeden
zumindest
Fall.
Zumindest schon ein paar herbe Storys gehört. Also in dem Fall würde ich echt eher sagen, es geht da so um so ein Wesen. Und es gibt bestimmt auch ganz weiche, einfühlsame, auf etwas eingehende Uropas, Urgroßväter. Ist, glaube ich, wirklich so dieser Typus an Mensch. Und ich glaube, so habe ich mit jedem Organ so einen Typus verbunden, den es sicher auch als Onkel oder Vater oder Cousin.
Und du hast
Cousin
für dich einfach geguckt, in meiner Familie, wer würde dieses Organ irgendwie repräsentieren?
Ja, beziehungsweise ich habe wirklich nicht lang, das war so eine Sekundensache. Ich wusste sofort, und dann bei den Muskeln Mama. Und das war so völlig klar. Meine Schwester hat es auch direkt auch gesagt. Also da, das war wie so, da mussten wir gar nicht drüber reden.
Ist deine Schwester auch ein Organ?
Ja, wir sind dann am Ende die zwei Gehirnhälften, weil sie quasi so, sie denkt so visuell und ich denke komplett nur verbal. Also ich habe wirklich wenig visuelle Anteile an meinem Denken. Und zusammen macht es dann aber wieder echt Sinn.
Wow.
Und ich würde auch sagen, meine Schwester schläft so gerne und so gut. Und ich bin immer so ein Wachi irgendwie. Und da sind wir so Schlaf und Wachsein. Dann ist meine Schwester sehr, sehr, sehr gefühlvoll. Und ich will aber dauernd alles einfach verstehen erstmal und wissen. Wir sind wie so Wissen und Gefühl.
Also aber seid ihr Zwillingsschwestern?
Nein, aber im Geiste wahrscheinlich.
Im Geiste schon.
Also ich finde, oft haben wir wirklich so zwei Dinge vertreten, die beim Gehirn wie immer so gegeneinander ausgespielt werden. Oder man denkt, Wachsein ist besser als Schlaf. Aber das stimmt überhaupt nicht. Es braucht immer das eine und das andere, damit es so im Ganzen funktioniert. Deswegen dachte ich irgendwie, so die Art, wie wir so zusammen funktionieren, ist eigentlich, wie viele der Dinge im Gehirn miteinander eigentlich erst funktionieren oder wie das Gehirn selbst überhaupt erstmal Verbindungen herstellen muss mit Organen oder mit der Außenwelt, damit was klappt. Also da geht es ganz viel um Beziehungen und Verbindungen im Gehirn und nicht um so einen einzelnen Herrscher oder oben oder so. Und deswegen habe ich so quasi eine Beziehung nehmen wollen fürs Gehirn und nicht einfach eine Person.
Ja. Du hast ja ganz am Anfang auch schon gesagt, dass das Gehirn oft gesehen wird so als der Computer, ne, oder so. Wie siehst du das Gehirn?
Ja, jetzt wirklich einfach eher als eine Sammlung von Millionen, Milliarden verbundener Zellen. Es geht um Verbindungen und wie die miteinander geknüpft werden und was das dann ausmacht, dass die da sind. Also es ist eigentlich ein komplettes Verbindungsorgan. Es verbindet alles. Je nachdem, wie es das macht, ist es dann, läuft's gut oder so geht's so.
Ja. Eher ein riesiger Bahnhof.
Oder? Ja, und auch ein Zusammenfassen, weil nur durch Verbindung können wir zusammenfassen. Also uns erzählen alle möglichen Nerven tausend Sachen. Die eine Zelle sagt nur rot, 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 rot. Die andere sagt Kante, 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 Kante. Und irgendwann dann wird so, ein rotes Auto draus oder so. Und das ist halt, weil es auf jeder Ebene kommt es irgendwie zusammen. Dann sagen die alle, was sie meinen. Dann stimmen die sich nochmal ab. Dann sagen die es den Nächsten da oben. Und dann irgendwann sagt jemand nur noch Boot oder so. Ne? Also das ist quasi, was da die ganze Zeit so passiert. Ja.
Wow. Wenn du jetzt selber auf das Buch guckst, gab es für dich ein Organ, was dich nochmal so richtig überrascht hat, wo du gesagt hast, so crazy, also die Lunge wahrscheinlich, aber gab es irgendwas anderes noch für dich, wo du gesagt hast, krass, jetzt wo ich mich so damit beschäftige, das ist irgendwie so eine coole Erkenntnis für mich, wie ich das vielleicht auch, was du vorhin meintest mit den drei Keyboards, auf die Gesellschaft übertragen kann?
Das gab es wirklich bei jedem. Also ich muss sagen, ich bin von jedem Organ überrascht worden und war auch dann auch immer erleichtert, weil es natürlich auch gut, sonst hätte ich ja nicht so viel zum Erzählen. Ich war auch bei den Muskeln total überrascht, weil ich dachte, okay, jetzt will ich hier so ein bisschen, geht es wahrscheinlich um Leistung und wie man irgendwas hinkriegt. Aber eigentlich, wenn man sich dann so die Wissenschaft anguckt, was so zellulär passiert, haben die doch auch nochmal eine sehr eigene Perspektive, was Kraft und Leistung ist und gar nicht so die typische Popeye-Standard, Mr. Mookie Man, obwohl es ja einfach nur Physiologiebücher sind, wo drin steht, wie das passiert. Also sowas zum Beispiel fand ich immer irgendwie ganz köstlich oder witzig, wenn ich gemerkt habe, das Hinterfragen, was wir gesellschaftlich von was denken, passiert hier von ganz alleine.
Wie sehen sich die Muskeln anders?
Naja, also dieses konzentrisch wäre ja einfach dieses Gewicht hochheben und dann kommt hier Muskel raus und das ist halt eins von drei. Also es gibt drei Formen, wie die Bewegung und Kraft entsteht. Und das andere ist einfach nur die Tänzchen auf der Stelle. Die Füßchen im Inneren von den Muskeln sind nämlich Proteine, die sehen aus wie so kleine Füßchen. Und wenn die natürlich was ranholen müssen, wie das Gewicht, laufen die so stoisch vorwärts. Aber wenn die zum Beispiel uns halten müssen oder auch wenn die am Ende das Gewicht auf der Position halten müssen, dann tanzen die immer so auf der Stelle. Und wenn die zum Beispiel Widerstand haben, dann wirft man zum Beispiel jemanden einen Ball und ich fange den, dann werden die erstmal so zurück und dann müssen die so gegen Widerstand an. Also das ist nochmal ein bisschen eine andere Bewegung. Die gehen vielleicht sogar in die falsche Richtung, aber dabei versuchen sie noch vorwärts, so Moonwalk-artig. Und quasi das Kraft und auch wenn wir vorwärts laufen, immer aus allen drei Sorten besteht und nie nur aus dem einen, wo wir denken, vorwärts kommen ist einfach nur fleißig vorwärts laufen, sondern es ist immer auch aushalten und Widerstand überwinden. Und es hat immer auch nicht nur, also bei vielen Bewegungen, nicht allen allerdings, ist es nicht der pure Fleiß. Also nicht das pure, wie viel Füßchen gehen gleichzeitig, je mehr, desto besser so ungefähr. Das gibt es für einzelne Bewegungen, aber die meisten Bewegungen, da geht es auch darum, wie viel Dynamik, wie viel Schwung, wie viel Entspannung war vorher dem Muskel möglich. Und dieses ganze Wachstum, was wir uns beim Muskeln wünschen und das stärker und besser werden, das findet eigentlich fast komplett in der Entspannung statt. Das heißt, dieses Entspannung ist das, was man macht, um wieder was tun zu können. Nee, Entspannung ist das, wo das Wachstum eigentlich geschieht. Das zum Beispiel ist auch so eine Kombination. Und Entspannung ist ein viel aktiverer Teil von Aktivität, als wir das denken.
Kannst du da nochmal kurz drauf eingehen? Weil ich glaube, für so viele ist dieses, oh, ich darf mich nicht entspannen, weil ich muss ja irgendwie arbeiten und ich muss produktiv. Also eine Produktivität hat ja in unserer Gesellschaft, Stand jetzt, würde ich sagen, viel höheren Stellenwert als sich zu entspannen.
Ja, also, und es ist auch dieses, aber dabei eben auch immer, oder sorry, habe ich dich
jetzt gerne.
Es ist ja quasi immer dieses, wenn man auf in der Fabrik produziert man Fließband. Immer Fließband. So dieses Fließbanddenken, je schneller ich das Fließband stelle, umso besser so ungefähr. Und da ist zum Beispiel einfach auch das Schöne zu sehen, wenn ich einen Muskel komplett, wenn alle Füßchen laufen würden, so wie wir uns ja denken, dass perfekte Leistung aussieht, was ist das? Das ist ein Krampf. Also da bewegt sich gar nichts und das ist auch nicht produktiv, das ist schmerzhaft und es bleibt einfach nur feststehen und das war's. Das kann sich nur, so eine Bewegung kann sich nur entfalten, weil dazwischen auch welche ruhen, die dann wieder laufen können. Und da gibt's diese drei Arten von Verhältnis. Das eine wäre quasi wie so übersetzbar mit Work-Life-Balance. Also ich habe gerade so viel Entspannung, dass ich weitermachen kann. Also wenn ich jetzt so greife, ist so viel auch immer entspannt, dass die Bewegung weich weitergehen kann. Und dann gäbe es aber noch so, ich habe einfach zu viel gemacht. Also ich mache das ist dann in Richtung Krampf oder man könnte es fast Burnout. Wie so ein Burnout übersetzen. Und dann habe ich noch dieses, ich habe ein bisschen mehr Entspannung. Und das machen ja Top-Athleten so. Also die oder Athletinnen, die planen ihr Training danach. Wie lange können sie danach entspannen und regenerieren? Wird die Regenerationszeit schon kürzer, weil der Körper es schneller hinkriegt? Dann können sie wieder mehr auf sich laden quasi. Aber nur dann, daran knüpfen die das. Wäre eine lustige Idee manchmal für einen Arbeitsalltag, oder? Weil nämlich das Wichtige, was die haben wollen, dass der Muskel sich noch verändert, noch besser wird, passiert halt in der Regenerationszeit. Das heißt, dieses Training im Leistungssport nach Regenerationszeit, das ist jetzt schon dort Standard. Im Arbeitsleben würde ich sagen, aber noch nicht unbedingt. Und was wir selbst denken, auch nicht. Und dann, also quasi dieses mehr Erholung sorgt für besseres Wachstum, ist da einfach eine feste Größe, wenn wir an die Muskeln denken. Und dann gibt's aber auch die Überentspannung. Und ich glaube, das kennen auch Menschen, die zum Beispiel einfach in einer Arbeitslosigkeit sind, die für sie nicht erfüllend ist. Zum Beispiel, dass man überentspannt. Das gibt's beim Muskel auch. Dann baut der nämlich ab, weil er sagt, ich stelle hier nicht alle möglichen Muskeln parat, die gar nicht gebraucht werden. Und das kennen auch manchmal Leute, die in die Rente eintreten und dann merken, auf die Dauer kriegt man immer weniger hin. Ich stehe nur noch auf, gehe einkaufen, ist es schon 15 Uhr. Also ich kenne sowas manchmal von Zeiten, wo ich lang am Stück frei hatte und dachte, toll, dann mache ich endlich dies, das und jenes, wozu ich immer nie Zeit habe. Und auf die Dauer merke ich dann, oh weia, also ich stehe auf, ja, mach irgendwas und dann ist es schon wieder 16 Uhr oder so. Also auch die Überentspannung kennt der Muskel. Und die ist für ihn ja auch ähnlich kritisch oder auch mal gefährlich wie so dieser Krampf. Das ist da quasi so eine Palette mit zwei Enden.
Oh, so spannend. Zum Glück bist du da.
Jetzt so viel gesagt, Wahnsinn. Da, gell?
Wahnsinn. Also ich finde wirklich, ich bin einfach so begeistert von dir. Und was ich auf so einer Metaebene bei dir so fantastisch finde, völlig unabhängig von dem, was du tust, ist, dass du zeigst, und das finde ich eigentlich, das finde ich, glaube ich, mit am allertollsten, dass du zeigst, dass in dem Moment, wo sich ein Mensch für etwas begeistert, wird selbst das Thema, wo alle anderen sagen würden, so, was willst du mir darüber jetzt erzählen, wo die Menschen mitgerissen werden. Das ist, es braucht einfach nur einen Menschen, der so begeistert von etwas ist. Und diese Begeisterung ist das, was in anderen die Bewegung verursacht. Und das fand ich halt bei Dame mit Charme schon so krass, ne? Dass ich das Gefühl hatte, in jedem Wort habe ich deine Freude und deine Begeisterung gespürt zu diesem Thema. Das hast du auch gehabt, das ist so witzig, das ist so cool und so. Also ich finde, das ist so richtig, es hat einen so richtig angesprungen. Und das finde ich einfach so schön, weil ich glaube, ne, wirklich auf so einer ganz anderen Ebene, ich glaube, auch für alle, die gerade zuhören, ist es so wichtig zu verstehen, dass es egal ist, was einen begeistert. Also wenn es dich begeistert, folge dem, weil es ist die Begeisterung, diese Energie in der Begeisterung, ne, wo ja auch dieser Geist drin steckt, die das dann lebendig werden lässt, auch für andere.
Und ja, also ich glaube, ich merke auch, ich war ja zum Beispiel müde, als wir angefangen haben zu reden.
Das merkt man nicht
wieder ein bisschen zu früh abgehaspelt jetzt, aber ja, und jetzt zum Beispiel merke ich einfach, ich mag das gerne und zack, da ist die Energie. Sonst glaube ich, könnte ich das auch ehrlich gesagt gar nicht in dem Umfang, wie ich das jetzt gerade mache.
Ja. Für wen würdest du sagen, ist dieses Buch? Also für wen hast du das geschrieben? Wer sollte das lesen? Wer darf das lesen? Und wie liest man es am besten? Wie würdest du empfehlen, wenn du das Buch jetzt zu Hause liegen hast, wie würdest du es lesen, wenn du es jetzt gerade gekauft hättest?
Ich glaube, da mit Charme konnte man so auch mal in einem weglesen. Ich glaube, bei dem Buch ist es ein bisschen anders. Ich glaube, bei dem Buch ist es so, dass man wirklich eher mal so einen Teil nach dem anderen, dann vielleicht auch mal wieder sacken lassen oder sowas. Und ich würde es eigentlich allen Leuten empfehlen, die vielleicht auch ehrlich gesagt sonst gar nicht so viel dazu kommen, sich mit allen Gesundheitstipps und ihrem Körper so viel zu, einfach nur um so ein Grundverständnis zu bekommen. Und dann vielleicht aber manchmal auch den Leuten, die sich mit 1000 Tipps und so beschäftigen und auch verrückt machen, weil ich denke, da ist es dann manchmal ganz ehrend und gut zu wissen, na, wenn ich so das Grundverständnis habe, dann kann ich die so ein bisschen einsortieren. So, das werden vielleicht, so können es verschiedene Menschen unterschiedlich vielleicht nutzen für sich, würde ich mir wünschen.
Glaubst du, oder würdest du sagen, dass es eine Art Technik gibt? Oder hast du für dich eine Art Technik, wie du schneller in Kommunikation mit deinem Körper gehen kannst? Also, dass jemand, der gerne wissen möchte, okay, wie geht's dem eigentlich? Was willst du mir eigentlich sagen? Hast du eine Idee oder einen Impuls, wie man das vielleicht für sich mehr üben kann, wirklich zu hören, zu spüren, was ist wirklich los, was wird hier gebraucht?
Also für mich, aber das ist auch was Individuelles, denke ich, ist das wirklich viel über Wissen. Da bin ich aber vielleicht auch so ein bisschen so gepolt. Also wenn ich zum Beispiel weiß, mit dem Atem ist so ein bisschen Nervenzustand verbunden, dann gucke ich eben so ein bisschen, wie ist mein Atem. Manchmal fühle ich so meinen Puls, um zu gucken, na, wie geht's?
Also, Pulscheck.
Wenn mir kalt ist, überlege ich oft, habe ich genug gegessen? Manchmal wird mir kalt, weil ich irgendwie gerade irgendwie Hunger habe eigentlich. Also so ganz, ganz basic und auch einfach kurz so dieses mich mal ablegen, auf keinen Bildschirm drauf gucken und dann so merken, okay, was fällt mir jetzt als erstes auf? Nacken ein bisschen, wie ist der Kiefer? Also manchmal ist es so dieses Hinhören, aber eben auch Wissen, um was mit dem, was ich dann höre, auch anfangen zu können. Zum Beispiel habe ich lange nicht verstanden, dass mich Reisen so schlaucht. Ich komme dann immer völlig geredert an, brauche dann erstmal so eine Weile, weil ich zu schnell atme im Zug, aber auch wenn ich immer geflogen bin, dann atme ich einfach so schnell, weil mich das auch die lauten Geräusche zum Beispiel machen mich dann so nervös. Das habe ich ganz spät gemerkt und seitdem ich das aber weiß, achte ich drauf und komme viel entspannter an. Und das ist sowas, das ging nur durch Wissen, weil ich so ein bisschen über das dysfunktionale Atmen gelesen habe. Ach so, wenn man dann so schnell, dann atmet nur aus der Brust, dann werden auch die Muskeln vom Brustkorb immer so hochgezogen, dadurch kriegt man Nackenverspannung und weil das Blut so alkalisch wird, werden dann die Finger und die Füße kalt. Ach so, daher kann das kommen. Also so Sachen habe ich erst verstanden übers Verstehen.
Klar, Wissen hilft.
Aber natürlich. Da gibt's auch, ich weiß, es gibt ganz andere Menschen, die können das einfach so ganz fühlig und toll und merken sofort und sind im Tune. Das bewundere ich auch sehr. Also wenn das jemand so kann, auch super. Und andere brauchen was anderes. Ja.
Ich habe eine Frage, die ich all meinen Podcast-Gästen und Gästinnen stelle. Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Stell dir vor, du lebst noch wirklich ein ultralanges, erfülltes Leben, wirst hoffentlich noch viele Bücher schreiben und uns mitnehmen in die Welt des Körpers. Und irgendwann, wenn du selber ganz, 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 ganz alt bist, wäre irgendwann der letzte Tag deines Lebens. Und wie es der Zufall will, wäre ich da.
Natürlich.
Natürlich. Und würde zu dir sagen, es wurde leider alles gelöscht. Also all deine Bücher sind weg. alle Interviews, alles, was du jemals aufgenommen hast, leider alles weg. Aber ich habe hier für dich ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du könntest auf dieses weiße Blatt Papier drei Dinge schreiben, von denen du dir wünschen würdest, dass selbst wenn alles andere gelöscht ist, dass das erinnert wird. Was würdest du aufschreiben?
Drei Sätze quasi?
Drei Sätze, drei Worte, was auch immer.
Drei kommt. Sätze, drei Worte. Gut, deep. Ja, warte. Ich weiß nicht, ich denke da jetzt so direkt an diesen Titel im Grunde gut. Also ich glaube, das ist auch was, was ich immer wieder erfahre und mitnehme. Dieses, der Darm, peinlich, naja, im Grunde gut. Oder auch der Körper, eine blöde Maschine, die nicht richtig funktioniert. Nee, im Grunde gut. Also vielleicht ist das einfach so ein, aber durch Verständnis ist das irgendwie oft, was am Ende bei rumkommt. Und auch die blöden Sachen, die passieren, die sind dadurch nicht besser oder so. Aber im Grunde genommen alles, dass man überhaupt so leben kann, was da den ganzen Tag, dass über 90% der Prozesse da wunderbar ablaufen und nur für uns passieren. Jedes Atmen, jedes den Sauerstoff benutzen, jedes, was der Stoffwechsel dann noch daraus macht. Im Grunde gut.
So schön. Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir von Herzen, wirklich danke für dein neues Buch Organisch, was es jetzt überall gibt. Ich darf es hier schon durchschmökern. Und ich bin wirklich einfach so dankbar, dass wir zur gleichen Zeit hier sein dürfen auf der Erde.
Das ist jetzt aber schön.
Und bin, ja, ich weiß auch nicht, seitdem ich das erste Mal dein Buch gesehen habe und dich gesehen habe, war ich irgendwie immer einfach. Habe ich so tief in mir gewusst, du bist einfach so eine coole Socke. Und es ist so schön, dich jetzt hier so zu erleben und einfach zu wissen, du bist so eine coole Socke. Und das ist einfach so toll. Jetzt werde
ich aber gleich rot.
Ja, was du einfach kreierst. Und ich bin dir dafür super dankbar, weil ich glaube, zu wissen, was es dich einfach auch kostet an Zeit, an Energie, das alles da reinzugeben und da so committed zu sein und diszipliniert zu sein, all das zu kreieren. Und danke dafür und danke, dass du da gewesen bist. Und ich wünsche dir und dem Buch und allem, was du tust, dass es einfach so viele Menschen erreicht und dass dich immer wieder eine Welle von Dankbarkeit und Wertschätzung erreicht. Und danke.
Dankeschön. Es war sehr schön, hier zu sein. Ne?
Willkommen zurück aus dieser Folge. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen. Wie immer, teil diese Folge so, so gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Schick sie raus über WhatsApp, über wo auch immer mit du kommunizierst. Abonnier diesen Podcast, folge mir so gerne auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube. Einfach kurz auf Folgen oder Abonnieren klicken. Lass natürlich so gerne auch einen Kommentar und ein bisschen Liebe Sprinkle da. Und du findest mich auch auf Instagram @LauraMarlinaSeiler und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Es ist so schön, dass es dich gibt. Fühl dich von Herzen umarmt. Rock on und Namaste. Deine Laura.